Radio SRF. 19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Legal, aber vielleicht nicht ganz legitim, Apples Steuerpraktiken auf dem heißen Stuhl des US-Kongresses.
I've never seen anything like this. We don't know of anybody that has seen anything like this, where corporations don't exist anywhere for tax purposes.
Dass Firmen aus Steuergründen nirgends existieren, das gibt's nicht, kritisierte der wortgewaltige Senator Levin schon vorab. Härter als Aluminium, der Schweizer Franken, und das macht dieser exportorientierten Branche zu schaffen.
Ich bin zu Kunden gegangen und habe gesagt, ich kann mit diesem Schweizer Franken nicht mehr leben, ich brauche Preiserhöhung. Dann haben die gesagt, ist Ihr Problem, Ihr Schweizer Problem.
Und die Volkswahl des Bundesrates, da war mal richtig Pulver drin. Eine kleine Geschichte zur Abstimmung vom 9. Juni. Ich höre Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Apple ist die profitabelste Technologiefirma der USA und die wertvollste Marke der Welt. Ein Senatsausschuss behauptet nun, der Hersteller von iPhones, iPads und iPods sei in einem weiteren Bereich führend, nämlich beim Steuersparen. Der Konzern habe in den letzten Jahren dank Schlupflöchern Milliarden am US-Fiskus vorbeigeschleust. In einer Anhörung nimmt der Konzernchef von Apple, Tim Cook, zu diesen Vorwürfen Stellung. Aus Washington, Beat Zoltermann.
Apple sei eine Erfolgsgeschichte, sagte Senator Carl Levin, ein Demokrat aus Michigan, der die Anhörung leitet. Doch dieser Erfolg gebe weder Apple noch sonst einer Firma das Recht, nach eigenem Gutdünken zu entscheiden, wie viel Steuern in den USA zu bezahlen seien.
Apple is a great company, but no company should be able to determine how much it's going to pay in taxes.
Levin spricht sich gegen die legalen Kunstgriffe aus, mit denen Apple, aber auch weitere amerikanische Multis Profite ins Ausland verschieben, wo sie tiefere oder gar keine Steuern bezahlen müssen. Im Fall von Apple geschieht dies laut Levins Kommission vor allem mit Hilfe irischer Tochtergesellschaften, über die Apple einen großen Teil seiner Verkäufe außerhalb der Heimat abwickelt. Irland gilt als europäisches Steuerparadies. Senator John McCain, ein Republikaner aus Arizona, sagte, dies komme der USA teuer zu stehen.
In the last 4 years alone, Apple has avoided paying taxes on $44 billion in income.
In den letzten 4 Jahren habe Apple so keine Steuern auf Einkünfte in der Höhe von 44 Milliarden Dollar bezahlt. Dieses Geld fehle für Straßen und Schulen in den USA. Apple-Chef Tim Cook wies die Vorwürfe zurück.
We pay all the taxes we owe. Every single dollar.
Apple zahle alle geschuldeten Steuern, jeden einzelnen Dollar, sagte er. Und
we don't depend on tax gimmicks.
Seine Firma habe keine Steuerstrategie, die auf Tricksereien basiere. Die Senatoren sind sich einig, dass Apple nicht gegen das Steuerrecht an sich verstößt, sondern Schlupflöcher nur sehr exzessiv nutzt. Umstritten ist unter den Politikern, ob und wie diese Schlupflöcher gestopft werden sollen. Senator Rand Paul, ein Tea Party-Republikaner aus Kentucky, erklärte, man hätte, statt den Apple-Chef vorzuladen, besser einen Spiegel in den Saal getragen.
If anyone should be on trial here, it should be Congress.
Wenn jemand vor Gericht sitzen müsste, dann nicht ein erfolgreiches Unternehmen, sagte er, sondern das US-Parlament, das dieses Steuersystem geschaffen habe.
Was das alles auch international bedeuten kann, darauf kommen wir gleich zurück. Zuerst aber die Nachrichtenübersicht mit Georg Aufdermauer.
Nach den neuesten Angaben aus den USA sind nach dem Tornado von Oklahoma City bisher 24 Tote bestätigt. Zuvor haben die Behörden in Oklahoma offiziell von 51, manche Medien von über 90 Toten gesprochen. Einige Opfer seien möglicherweise doppelt gezählt worden, da Chaos herrschte, sagte eine Behördenvertreterin. Der Wirbelsturm war gestern mit bis zu 330 Stundenkilometern über einen Vorort der Stadt Oklahoma City gefegt und hatte eine kilometerbreite Schneise der Verwüstung hinterlassen. Israel warnt Syrien vor einer Eskalation auf den Golanhöhen. Israel wolle sich weiter nicht in den Bürgerkrieg in Syrien einmischen. Es werde aber nicht zulassen, dass sein Territorium beschossen werde, teilte das Verteidigungsministerium mit. In der Nacht war eine israelische Grenzpatrouille von Syrien aus beschossen worden und sie schoss zurück. Ein israelisches Fahrzeug wurde beschädigt. Israel hatte die Golanhöhen im Krieg von 1967 erobert und 1981 einseitig annektiert. Das Bundesgericht hat die Urteile gegen die drei Raser von Schönenwert bestätigt. Der Haupttäter muss definitiv für 6 Jahre ins Gefängnis. Die beiden Mitbeteiligten erhielten teilbedingte Strafen von 3 Jahren. 1 Jahr davon müssen sie absitzen. Laut Bundesgericht steht fest, dass der 23-jährige Grieche den Tod einer 21-jährigen Frau in Kauf genommen hatte. Er lieferte sich 2008 mit einem Türken und einem Kroaten ein Rennen, fuhr innerorts mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Die Pilatus-Flugzeugwerke in Stans wollen mit einem neuen Businessjet auf den Markt, dem PC-24. Das Modell für den 2-strahligen Düsenjet wurde in Genf vorgestellt. Er soll bis zu 10 Personen Platz bieten, eine maximale Reichweite von 3600 Kilometern haben und pro Stück rund 9 Millionen Dollar kosten. Ein erstes Flugzeug soll nächstes Jahr starten können. Es muss dann von den europäischen und US-amerikanischen Luftfahrtbehörden zertifiziert werden. Der Schweizer Aluminiumindustrie macht der starke Franken und die Schuldenkrise in Europa weiterhin zu schaffen. Laut ihrem Verband alu.ch sind bei den Presswerken im ersten Quartal erneut deutlich weniger Aufträge eingegangen als in der Vorjahresperiode. Wie alu.ch mitteilt, haben einige Schweizer Aluminiumunternehmen auf die Situation reagiert und ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagert. Dem Aluminiumverband Schweiz gehören rund 100 Unternehmen mit 12.000 Angestellten an. 80% der Schweizer Aluminiumproduktion wird exportiert. Die Schweiz will wieder mehr in die Türkei exportieren, nachdem die Ausfuhren in dieses aufstrebende Land im letzten Jahr zurückgegangen sind. Die Exportförderorganisation Switzerland Global Enterprise, die ehemalige OSEC, hat einen Standort in Istanbul eröffnet. Die Türkei biete viel Potenzial für Schweizer KMU, etwa für Firmen aus der Bau-, Infrastruktur- oder der Transportbranche. Der Holzkonzern Danzer verliert das Nachhaltigkeitslabel des Forest Stewardship Council FSC. Alle Unternehmen des Konzerns dürfen damit das Label nicht mehr nutzen. Der Vorstand des FSC begründet den Entzug damit, dass eine ehemalige Tochterfirma von Danzer in der Demokratischen Republik Kongo wiederholt die Menschenrechte verletzt habe. Der Danzer-Konzern ist weltweit tätig und hat seinen Sitz in Bar. Er kann das Label wieder erlangen, wenn er eine Reihe von Bedingungen erfüllt. Danzer selbst schreibt dazu, man wolle sich dem Verfahren unterziehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.318 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.384 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2504 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,81 Rappen. Das Wetter am Mittwoch: im Norden bewölkt und zeitweise Regen bei 13 Grad. Schnee oberhalb von 1400 bis 1700 Metern. Im Süden mit Nordföhn meist trocken und teils sonnig bei bis zu 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Ein Apfel ist ein Apfel, denkste. Die Steuern für Apple sind von Land zu Land sehr verschieden und in Irland sehr tief. Nun muss sich Apple-Chef Cook vor dem US-Kongress rechtfertigen. Die dünne blaue Linie. Die erfolgreiche Mission der UNO-Blauhelme auf dem Golan ist durch den syrischen Bürgerkrieg gefährdet. Darf man das als Exportunternehmen Lohn an den Euro-Franken-Kurs koppeln als Lohnsenkungsmaßnahme? Ein Fall für das Regionalgericht in Burgdorf. Chinas Kohle gegen die Hilfe von Helvetas, eine Geschichte aus Afghanistan. Und Volkswahl ist Volkswohl. Das hieß es 1900, als schon einmal über die Volkswahl des Bundesrates abgestimmt wurde. Apple sitzt heute also auf einem heißen Stuhl in einem Kongress bei einem Hearing über legale, aber vielleicht nicht ganz legitime Steuervermeidungsstrategien. Firmengelder und Steuerpflicht werden ins steuerpflichtige Ausland verlagert, zum Beispiel Irland, wo man dreimal nichts zahlt. Ich habe Beat Zoltermann in Washington gefragt, wie funktioniert das konkret?
Konkret heißt das, dass Apple und auch andere Konzerne im Prinzip die Unterschiede ausnutzen beim Steuersystem in verschiedenen Staaten und so versuchen, eben die beste Lösung für sich selber herauszuschaffen.
Und um wie viel Geld geht es?
Ja, das ist nicht ganz klar. Es geht sicher um Milliardensummen. Im Hearing vorhin hat der Senator John McCain gesagt, es gehe um Einkünfte in der Höhe von 44 Milliarden Dollar, auf die keine Steuern in den USA bezahlt worden sind. Also, wenn man von den üblichen Steuersätzen ausgeht, sind es mehrere Milliarden, von denen da die Rede ist, allein im Fall von Apple.
Erzählen Sie mal, wie das konkret vor sich geht.
Ja, eben, da gründet man Tochtergesellschaften in Steuerparadiesen oder in Ländern, wo die Steuersätze sehr tief sind, wie im Fall von Apple, das zum Beispiel in Irland geschehen ist. Und dann schaut man eben, dass man gewisse Sachen nicht in den USA abwickelt, sondern in Irland und dort dann in den Genuss kommt von günstigeren Steuertarifen. Es ist so, dass eine Firma zum Beispiel, die in den USA gemanagt wird, aber im Ausland ist, zum Teil andere Steuersätze bezahlen muss oder gar nichts, in gewissen Steueroasen oder auch in gewissen Steuerländern wie zum Beispiel Irland, und das wird dann sehr komplizierte, komplexe Konstrukte, Firmenkonstrukte, das wird dann ausgenutzt von Fachleuten, die eben etwas vom Steuerrecht verstehen.
Ist Apple ein Einzelfall?
Es ist kein Einzelfall, aber dass Apple heute vor diesem Hearing antraben muss, hat sicher damit zu tun, dass Apple dieses System sehr weit getrieben hat. Es sind vor allem IT-Firmen, die diese Unterschiede in den einzelnen Steuersystemen nutzen. Microsoft musste auch schon antraben, HP auch, Cisco macht das auch, aber es gibt auch zum Beispiel Pharmafirmen, die das machen. Man kann sagen, grundsätzlich Firmen, die viel mit geistigem Eigentum zu tun haben, mit Patenten, solchen Sachen, das lässt sich gut zwischen den einzelnen Steuerstaaten hin und her schieben.
Ein zumindest nationales Lösungsmodell wäre die sogenannte Tax Holiday, das heißt, eine Firma, die ihr Geld zurück in die USA transferiert, muss eine gewisse Zeit lang keine Steuern zahlen. Hat das bislang funktioniert, dieses Modell?
Man hat das schon mal gemacht im 2004 und da ist tatsächlich Geld wieder zurückgekommen in die USA. Damals hat man gesagt, okay, ihr müsst nicht den richtigen Steuersatz bezahlen, sondern einen reduzierten. Man hat dann aber festgestellt, dass dieses Geld nicht wirklich investiert worden ist in den USA, sondern vor allem für Aktienrückkaufprogramme verwendet worden ist und für Boni, für die Chefs. Also von dem her das Argument, dass man die Steuersätze reduziert, das Geld zurückholt ins Land und dass es dann wirklich in den Kreislauf kommt. Als Investition. Das stimmt nicht so ganz. Und dann kommt noch dazu, dass eben 2004 hat man das gemacht und ein paar Jahre später war dieses Geld alles schon wieder im Ausland. Also ich denke, eine nationale Lösung allein wird sehr schwierig sein, da zu finden.
Wie könnte dann eine internationale Lösung aussehen?
Aber man müsste irgendwie einheitliche Regeln finden, wie man eben sogenannte Multis, wie Apple einer ist, besteuert. Das müsste man fast auf globaler Ebene machen. Und da gibt es ja schon Ansätze oder zumindest Versuche von Ansätzen bei der OECD. Dort hat man sich jetzt diese Multis vorgenommen und man möchte dort so ein Rahmenabkommen, Rahmenregeln entwickeln, wie man das auf der ganzen Welt handhaben soll. Ob es dann allerdings funktioniert und wie es durchgesetzt wird, das ist dann wieder eine ganz andere Frage.
Vor allem ist die Frage, ob die USA Interesse haben an einem OECD-Regelwerk. Schließlich haben sie ja ihre eigenen Steueroasen, zum Beispiel in Delaware.
Ja, absolut. Nicht nur in Delaware, sondern eigentlich alle 50 US-Staaten haben solche Systeme, wie man sie in Delaware kennt, so Briefkastenfirmen, relativ lasche Regeln, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu gründen. Und vor allem weiß man manchmal nicht so genau, wer hinter diesem Unternehmen steckt. Also es ist eine sehr schwierige Aufgabe, hier ein internationales Regelwerk zu entwickeln.
Leiter des Hearings, das im Moment läuft, ist ja der Demokrat Carl Levin, ein, wie man so schön sagt, scharfer Hund, der auch im UBS-Steuerstreit mit der Schweiz eine entscheidende Rolle gespielt hat. Reicht ihm die OECD oder strebt er vielleicht eine einseitige amerikanische Lösung an, die American Way, so wie zum Beispiel das FATCA-Abkommen in Sachen Banken?
Ich glaube, er denkt eher daran, dass man diese Löcher nun hier in den USA stopfen soll. Die waren mal gestopft, die hat man erst in den letzten Jahren geöffnet. Was heute möglich war, war zum Beispiel zu Zeiten Kennedys noch gar nicht möglich. Das hat er vorhin gerade ausführlich dokumentiert. Und Carl Levin hat auch schon vor etwas mehr als einem Jahr hat er ein Gesetz eingeführt, das genau diese Löcher stopfen sollte. Leider hat er bis jetzt aus seiner Sicht leider keinen Erfolg damit. Und die Frage ist, wie erfolgreich gleicher dieses Mal ist. Er hat diesmal etwas mehr Unterstützung, aber man hat es vorhin im Hearing auch gehört, es gibt auch Gegner dieser Lösung, die Levin hier anstrebt.
Und wie bedroht ist eigentlich die Schweiz? Schließlich haben wir auch so Firmen wie Transocean in Zug.
Ja, ich denke, die Bedrohung ist im Moment vor allem auf die USA gerichtet. Also man ist jetzt mit sich selber beschäftigt. Aber klar, dass die Thematik ist natürlich eine ähnliche. Ich denke, die Schweiz muss diese Frage nun zuerst mit der EU regeln. Das ist am dringendsten. Und die USA sind im Moment noch ziemlich mit sich selber beschäftigt.
Aus Washington, Beat Saltermann. Syrische Regierungstruppen haben israelische Soldaten auf dem Golan gezielt beschossen, das meldet Damaskus heute. Ein weiteres Indiz also, dass der syrische Bürgerkrieg über die Grenzen schwappen könnte. Um Israel und Syrien zu trennen, stehen seit fast 40 Jahren UNO-Blauhelme auf dem Golan. Doch der syrische Bürgerkrieg gefährdet die älteste Blauhelm-Mission. Der Bericht aus Amman von Fredrik Steiger.
Wien, Maria-Theresien-Kaserne. Wie alle drei Monate wird etwa die Hälfte des österreichischen UN-Bataillons auf den Golanhöhen erneuert.
Österreich ist stolz auf sein Engagement auf dem Golan. Die inzwischen gegen 400 dort stationierten österreichischen Blauhelme bilden das Rückgrat der UNO-Mission UNDOF. Bisweilen führen Patrouillen auf Skiern gar auf den schneebedeckten, fast 3000 Meter hohen Mount Hermon. Insgesamt sind es rund 1100 UNO-Blauhelm-Soldaten, welche die bloß 60 Kilometer lange und keine 10 Kilometer breite Pufferzone zwischen Syrien und Israel überwachen. Doch jetzt, erstmals seit sie 1974 geschaffen wurde, wird diese Pufferzone nicht mehr respektiert. Ehwe Latsu, der oberste Chef aller UNO-Friedenstruppen, spricht von einer Spirale der Gewalt.
The spiral of incidents that have occurred over recent months due to the situation in Syria.
Gleich mehrfach wurden Blauhelme als Geiseln genommen, zuletzt vor wenigen Tagen. Bei einem Kontingenzwechsel wurden Friedenssoldaten teils schwer verletzt. Ständig dringen syrische Regierungstruppen und Oppositionskräfte in die Tabuzone ein. Und Syrer wie Israelis schießen mit Artillerie und Raketen über sie hinweg. Die Blauhelme haben dem nichts entgegenzusetzen. Anders als bei UNO-Blauhelm-Einsätzen mit robusterem Mandat sind jene auf dem Golan völlig unbewaffnet.
They cannot stop them and I would remind you that our people are not armed.
Nun schlägt der UNO-Sicherheitsrat Alarm. Der Einsatz, der lange als einer der beschaulichsten in der UNO galt, ja gar als Club Mediterranee belächelt wurde, ist nun im Sog des syrischen Bürgerkriegs, sagt Russlands UNO-Botschafter Vitali Churkin.
The members of the Security Council expressed their deep concern at the risk that all military activities in the area of separation conducted by any actor pose to the long-held ceasefire and the local population.
Der Rat will die Mission nun besser schützen. Sie erhält gepanzerte Fahrzeuge. Zugleich werden aus Sicherheitsgründen die Aktivitäten reduziert, vor allem die Streifzüge. Blauhelm-Chef Latsu.
We have to reduce the footprint of UNDOF on the Golan Heights in the area of operation.
Auch das reicht den Staaten, die Truppen stellen nicht. Die Japaner und Kanadier haben ihre kleinen Kontingente schon abgezogen, ebenso die Kroaten. Sie bangten um die Sicherheit ihrer Truppe, nachdem bekannt wurde, dass kroatische Waffen an die syrischen Rebellen geliefert wurden. Zwar sollen jetzt Soldaten von den Fidschi-Inseln die Kroaten ersetzen, doch das bedeutet nicht gerade eine Stärkung der Mission. Auch die Philippinen, die das zweitgrößte Kontingent stellen, drohen mit dem Abzug. Außenminister Albert Del Rosario.
We believe that the exposure now is beyond the tolerable limits.
Die Risiken seien untolerierbar. Er beantragt beim philippinischen Präsidenten den Truppenabzug. Gehen die 340 Philippinen, dürfte es auch für die Österreicher schwierig werden. Die Opposition macht schon mächtig Druck für einen sofortigen Truppenabzug. Bundespräsident Heinz Fischer verspricht zwar, man werde nicht leichtfertig gehen, aber
sollte eine Situation eintreten, wo das nicht mehr verantwortet werden kann, dann müsste man neue Schritte überlegen.
Selbst wenn sich die Philippinen, womit kaum mehr jemand rechnet, doch für ein Verbleiben entscheiden, würden die Österreicher spätestens dann den Golan verlassen, wenn die EU den syrischen Rebellen militärische Hilfe zusagt. In diesem Fall würde Österreich von den lokalen Akteuren nicht mehr als neutral wahrgenommen. Fast inständig bittet Russlands UNO-Botschafter im Namen des Sicherheitsrates.
I would hope that everybody who can stay would stay, but I don't know the specific situation there.
Er hoffe, dass die Länder ihre Truppen nicht abzögen, aber er verstehe es angesichts der Gefahren vor Ort. Klar ist, bessert sich die Sicherheitslage nicht rasch und spürbar, was wenig wahrscheinlich ist, dann droht der UNO-Golan-Friedensmission das Ende. Mit gefährlichen Konsequenzen. Denn dann stünden sich die Erzfeinde Syrien und Israel erstmals seit fast 4 Jahrzehnten wieder unmittelbar gegenüber, ohne jeden Puffer dazwischen.
Der starke Franken und die Euro-Schuldenkrise machen der Schweizer Aluminiumindustrie zu schaffen. Das ist die Bilanz der Branche anlässlich ihrer Jahrespressekonferenz. Denn die 100 Unternehmen mit schweizweit 12.000 Beschäftigten sind eine klassische Exportbranche. Nicht alle kommen gleich gut mit dem starken Franken zurecht. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Der deutsche Autokonzern Daimler setzt voll auf Aluminium. So wird die Karosserie der neuen Mercedes C-Klasse aus dem silbrig-weißen Metall hergestellt. Und zwar bei der St. Galler Firma DGS Druckgusssysteme. Der Vorteil von Aluminium gegenüber anderen Metallen fällt ins Gewicht, sagt Alfred Lichtensteiger, Verwaltungsrat und langjähriger Chef des Unternehmens.
Wir gehen davon aus, dass so eine Gewichtseinsparung in der gesamten Karosserie etwa 150 Kilogramm ausmacht.
Und das spürt der Autofahrer unmittelbar in seinem Portemonnaie.
Weniger Treibstoff wird benötigt.
Auf 100 Kilometer einen halben Liter Benzin weniger und die Autos stoßen erst noch weniger Kohlendioxid aus. Dass Daimler die Karosserien in St. Gallen bestellt hat, liegt am guten Ruf der DGS Druckgusssysteme als innovativer Zulieferer für die Autoindustrie. Aluminium ist aber nicht nur für Autos gefragt, sondern auch im Zug- und Flugzeugbau. Das Transportgeschäft gibt der Aluminiumbranche Schub. Davon können Aluminiumverarbeiter, die auf anderen Gebieten tätig sind, nur träumen. Die Branche als Ganzes sei in einer schwierigen Lage, bilanziert Marcel Menet, Geschäftsführer des Verbands alu.ch.
Wir haben durch die Finanzkrise ein strukturelles Problem und neu dazugekommen ist auch ein konjunkturelles Problem. Und das hat dazu geführt, dass die Absatzzahlen zurückgegangen sind, die Produktion wurde zurückgefahren. Wir haben zurzeit eine relativ große Unsicherheit in der Branche.
Und eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Konjunktur lahmt und der starke Franken macht es Schweizer Produkten schwierig, auf dem wichtigen europäischen Markt zu bestehen. Und der Exportanteil der Aluminiumbranche beträgt 80%. Im Hintertreffen sind insbesondere Unternehmen, die Massenware für die Maschinen- und Elektrotechnikbranche herstellen oder für die Textilindustrie. Diese Bauteile sind weniger komplex und in anderen Ländern oft günstiger zu haben. Gleiches gilt für Aluminiumverpackungen, Getränkedosen etwa oder Büchsen für Katzenfutter. Der starke Franken setzt aber nicht nur den exportorientierten Unternehmen zu, sondern auch jenen, die auf dem Heimmarkt Schweiz tätig sind.
Weil die umliegenden Länder auch billiger in die Schweiz liefern können, haben wir auch beim Inlandabsatz ein grosses Problem.
Das trifft Betriebe, die beispielsweise auf die Baubranche ausgerichtet sind. Vom Bauboom hierzulande profitieren die hiesigen Hersteller von Aluminiumfassaden, Fensterrahmen oder Duschverkleidungen kaum. Wegen des starken Frankens können diese Produkte erst recht billiger im Ausland eingekauft werden. Die Aluminiumverarbeiter stehen also gehörig unter Druck. Und Gegenstrategien sind rar, wie Marcel Menet, Geschäftsführer des Verbands alu.ch, einräumt.
Das oberste Gebot ist Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung. Das sind so Schlagworte wie Lean Management, die eingeführt werden. Nur muss man da sehen, auch das umliegende Ausland hat diese Kosteneinsparungen auch schon vorgenommen. Also sehr viel Spielraum bleibt da den Schweizer Firmen auch nicht.
Einzelne Unternehmen haben ihre Produktion denn auch teilweise oder ganz ins billigere Ausland verlagert. Andere dagegen setzen auf Innovation, wie die St. Galler DGS Druckgusssysteme. Denn die Frankenstärke macht auch ihr zu schaffen, wie Verwaltungsrat Alfred Lichtensteiger bestätigt.
Ich bin zu Kunden gegangen und habe gesagt, ich kann mit diesem Schweizer Franken nicht mehr leben, ich brauche Preiserhöhung. Dann haben die gesagt, ist ihr Problem, ihr Schweizer Problem.
Mit ihren eigenen Ingenieuren und in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich habe die DGS Druckgusssysteme ihre Produkte darauf weiterentwickelt und Wünsche der Kundschaft umgesetzt. Der Auftrag von Daimler für die neuen Autokarosserien zeugt vom Erfolg dieser Strategie. Allerdings, sie setzt voraus, dass Geld vorhanden ist, das in die Forschung und Entwicklung investiert werden kann. Geld, das nur wenige Unternehmen haben.
Die Lohnkürzung kam verpackt. Die Emmentaler Mopak AG ist ein exportorientiertes Verpackungsunternehmen und hat im Kampf gegen den starken Franken die Löhne an den Franken-Euro-Kurs gekoppelt. Am Ende des Monats bedeutete dies rund 10% weniger Lohn. Die Gewerkschaft Unio hat dagegen geklagt und seit heute klärt das Regionalgericht in Burgdorf die Frage, darf man das? Brigitte Mader.
Gut 220 Angestellte arbeiten bei der Mopak. Sie stellen Verpackungen her für alles Mögliche. Joghurt, Butter, Pralines, Fertiggerichte. Seit 2 Jahren erhalten alle, von der Fließbandarbeiterin bis zum Manager, für ihre Arbeit 10% weniger Lohn. Das habe die Firma gerettet, verteidigt Mopak-Chef Rainer Füchslin die Lohnsenkung.
Im Interesse der Mitarbeiter haben wir diese Lohnsenkung gemacht, dass die Firma fortgeführt werden kann. Dass die Ursache natürlich, dass wir heute schlechtere Zahlen haben in dem starken Schweizer Franken liegt, das ist ja allgemein bekannt. Das trifft ja sehr viele Firmen in der Schweiz.
Eben auch die Mopak. Der Verpackungsbetrieb produziert in Wasen, tief im hügeligen Emmental, in einer strukturschwachen Region, wo es nicht einfach ist, eine neue Stelle zu finden. Die Hälfte des Umsatzes macht die Firma im Euroraum. Heute sind es noch rund 40 Millionen Franken, vor der Eurokrise 50 Millionen. Das Geschäft läuft, doch die Margen sind kleiner geworden. Dass man deswegen die Löhne der Angestellten kürzt, von denen viele nur rund 3'000 Franken brutto pro Monat verdienen, das geht für die Gewerkschaft Unia gar nicht. Nadav Penner vertritt die Unia-Klage vor Gericht und sagt:
Wir wollen verhindern, dass ein solches Lohnsystem Schule machen kann. Wir wollen klar aufzeigen, dass es nicht zulässig ist, das Betriebsrisiko auf die Arbeitnehmenden abzuwälzen. Und deshalb ist dieser Fall natürlich von nationaler Bedeutung für uns, zumal auch die Euro-Krise noch nicht ausgestanden ist.
Der Euro ist zwar etwas höher, liegt heute bei rund 1,25 Franken. Doch für die Angestellten der Mopak gibt es erst wieder mehr Lohn, wenn der Euro bei 1,35 Franken steht. Mit ihrem Ja zum neuen Arbeitsvertrag haben die Angestellten nämlich auch Ja zu einem abgestuften Lohnmodell gesagt. Problematisch findet dieses Lohnmodell nicht nur die Unia, sondern auch Thomas Geiser. Er ist Experte für Arbeitsrecht an der Hochschule St. Gallen.
Es geht darum, dass hier der Grundlohn gekürzt wird, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, und das ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist im Gesetz nur das Gegenteil.
Man könne wohl im Arbeitsvertrag den Lohn an den Erfolg der Firma koppeln, das Emmentaler Verpackungsunternehmen hingegen überwälze jetzt das Risiko auf die Angestellten. Das sei nicht zulässig, so Geiser. Er räumt der Unia-Klage deshalb gute Chancen ein. Ganz anders sieht dies ein anderer Arbeitsrechtsexperte, Basil Gardino von der Universität Freiburg.
Das Lohnmodell, das gewählt wird, das liegt wirklich in der Autonomie der Vertragsparteien. Und deshalb sehe ich nicht ein, inwiefern dieses Lohnmodell gegen welche Bestimmungen damit verstoßen würde.
Zwei Experten, zwei Meinungen und das Gericht in Burgdorf, das in der Mopak-Lohnfrage entscheiden muss. Letztlich geht es darum, wie viel unternehmerisches Risiko ein Betrieb auf seine Angestellten abwälzen darf.
Mittlerweile ist es 19.27 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit einem Einsatz von Helvetas in Afghanistan und der Frage, warum die Volkswahl des Bundesrates früher ein brisantes Thema war. Im Zentrum von Afghanistan liegt die Provinz Bamiyan. Die gebirgige Region ist seit Jahren zwar vom Krieg unberührt, doch Jahr für Jahr bedrohen Sturzfluten die Talbewohner. Im Kamart-Tal sind sie im vergangenen Jahr zwar ausgeblieben, nicht zuletzt dank der Schweizer Hilfsorganisation Helvetas. Doch das Hilfsprojekt ist bedroht durch chinesische Wirtschaftsinteressen. Karin Wenger war von Ort.
Gott habe die Flut geschickt und Zerstörung über Land und Leute gebracht, sagt der 70-jährige Abdulaziz. Die letzte große Flut kam vor 5 Jahren. Sie hat alles weggerissen, unser Land, unseren Weizen, das Futter für die Tiere. Nur meine Frau und die 12 Kinder hat sie mir gelassen. Das Kachmar-Tal liegt zwischen senkrechten Bergklippen. Der Weizen im engen Tal hebt sich leuchtend grün gegen die nackten roten Felsen ab. Frauen reiten auf Eseln, komplett verhüllt in ihre Burkas. Ihre Männer gehen zu Fuß auf den Schotterstraßen oder in den ausgetrockneten Flussbetten. Die Fluten seien vor 50 Jahren zum ersten Mal ins Tal gestürzt, sagt der Bauer Aziz. Damals bebte hier die Erde, sodass die Berge zusammenrückten und das Wasser sich 7 Tage lang aufstaute. Dann quoll der Fluss über und riss alles weg. Später bauten die Menschen ihre Häuser wieder auf und schlugen dazu die Bäume und Büsche in den Bergen. Das war der Beginn der Sturzfluten. Kahlschlag und Erosion, das ist der Hauptgrund für die jährlich wiederkehrenden Fluten. Als die Schweizer Hilfsorganisation Helvetas 2006 ins abgelegene Kachmar-Tal kam, wünschen sich die Bewohner von den Ausländern deshalb vor allem eines: stoppt die Fluten. Das Hilfswerk half der Talbevölkerung, Schwellen und Auffangbecken in den Bergen zu bauen, um die Fluten zu bremsen. Seit 2008 haben die Bewohner des Tals beinahe 1000 Auffangbecken gegraben, Schwellen gebaut, 15.000 Bäume gepflanzt. Mit Erfolg. Wurde das Tal früher bis zu 6-mal von Fluten überschwemmt, gab es im vergangenen Jahr keine einzige. Dort, wo noch vor wenigen Jahren die Wassermassen aus den Bergen niederstürzten, stehen heute 10 Häuser. Auch der Bauer Abdulaziz, dessen Land mehrfach überschwemmt wurde, hat hier sein Haus gebaut. Er sei sicher, dass es keine Fluten mehr geben werde, sagt er. Mohammed Asil, dem Projektkoordinator von Helvetas in Kachmard, macht diese selbstbewusste Haltung Angst. Schwellen und Auffangbecken sind keine Garantie gegen Fluten, warnt er und bat sogar die Regierung, die neuen Siedler aus den Flutschneisen wegzuholen. In Kachmard will das niemand hören. Aber immerhin, um die Erosion zu stoppen, erließen die Dorfräte ein Verbot, Holz aus den Bergen zu holen. Die Dorfbevölkerung protestierte. Von wo sollen wir das Holz holen, um unsere Öfen einzufeuern, fragten uns die Dorfbewohner. So bauten wir im Tal 37 Gemeinschaftsbäckereien, deren Öfen mit Kohle eingefeuert werden, sagt Projektleiter Asil. Der Bäcker Mohammed Rafi steht bereits seit 4 Uhr früh vor seinem kleinen, rußgeschwärzten Ofen. Am Boden Schüsseln mit Teigbällen. Er wallt sie zu langen Fladen aus und schiebt sie dann für wenige Minuten in den Ofen. 30 bis 50 Familien bringen ihm jeden Tag gegen ein kleines Entgelt ihren Teig zum Backen. Die Gemeinschaftsbäckereien sind ein Erfolg im Tal, aber ihre Zukunft sei ungewiss, sagt Mohammed Asil. Die Bäcker holten die Kohle bislang aus einer offenen Kohlemine. Vor einem Jahr aber verkaufte die Regierung die Mine an die Chinesen. Der Lokalbevölkerung wurde der Kohleabbau verboten. Habiba Sarobi, die Gouverneurin von Bamian, kennt das Problem der Bäcker und Bauern, vertröstet sie aber auf die Zukunft.
It will change later on, because they are producing or generating power from that coal.
Die Chinesen werden Strom herstellen, 200 Megawatt für die chinesische Kupfermine in Einak und 200 Megawatt können sie der afghanischen Regierung verkaufen. Von dieser sauberen Energie werden auch die Bäcker von Kachmard profitieren. Bis es soweit ist, wird es noch lange dauern. Die Kohlemine wird heute von mehreren hundert Soldaten abgeschirmt und Strom gibt es nicht einmal in der Hauptstadt Bamian. Weil aber die Kohle fehlt, sind von 37 Bäckereien im Tal gerade noch 4 in Betrieb. Bäcker Mohammed Rafi sagt, er könne seinen Ofen nur noch mit einer List am Laufen halten. Manchmal fahre ich in aller Herrgottsfrühe zur Mine und kaufe von Schmugglern ein paar Säcke Kohle. Ich weiß, das ist illegal, aber was soll ich tun? Die Dorfbewohner haben sich an uns gewöhnt. Werde es nicht bald eine Lösung geben, würden die Talbewohner ihr Holz wieder aus den Bergen holen, die Erosion werde zunehmen, die Fluten auch. Da ist sich Bäcker Rafi sicher. Das kleine, aber weitsichtige Schweizer Entwicklungsprojekt würde Opfer der afghanisch-chinesischen Wirtschaftspolitik.
So nah wie damals waren sie ihrem Ziel nie mehr. Die Befürworter einer Volkswahl des Bundesrates. Damals, 1848, wenige Wochen vor der Staatsgründung, entschied sich die Verfassungskommission mit nur 10-9 Stimmen gegen die Volkswahl der Landesregierung. Seither mussten die Stimmberechtigten 2-mal in der gleichen Sache an die Urne und sagten jeweils Nein. Aber früher war die Volkswahl des Bundesrates ein Kampf zwischen den politischen Have und Have-Nots. Die, die politisch fast allein das Sagen hatten und die, die nichts zu sagen hatten. Inlandredaktor Peter Maurer.
Das ist die Geschichte von Siegern und Verlierern, von Macht und Ohnmacht, von Mitbestimmung und Mitverantwortung und von einem Volk, das bereits zweimal klipp und klar verkündet hat, ohne mich. Das ist die Geschichte einer Idee, die bislang Idee geblieben ist, die Volkswahl des Bundesrates. Haben wir es hier eigentlich mit einer klassischen Links-Rechts-Frage zu tun?
Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die geht quer eigentlich durch die jeweilige Landschaft hindurch,
sagt Urs Altermatt, emeritierter Professor für Zeitgeschichte. Und diese Parteienlandschaft präsentiert sich im Jahr 1900 so. Hier der übermächtige Freisinn mit der absoluten Mehrheit im Parlament und mit 6 von 7 Bundesratssitzen und dort auf der anderen Seite die anderen eben. Und sie, Sozialdemokraten, katholisch-konservative und linke FDPler, greifen mit einer Doppelinitiative die Vormachtstellung des etablierten Freisinns frontal an.
Die forderten den Proporz, also die Einführung des Proporzes für die Wahl des Nationalrates. Das war das populärere Argument. Und sie forderten dann quasi als Nebenforderung auch noch die Volkswahl des Bundesrates.
Und das alles unter einem Motto.
Volkswahl heißt Volkswohl.
Abstimmungstermin 4. November 1900. Vor dem Urnengang sorgt sich in Basel die damals bürgerliche Nationalzeitung bereits um den nationalen Zusammenhalt.
Die Volkswahl des Bundesrates ist ein Postulat, das die Eintracht zwischen der deutschen und der welschen Schweiz in hohem Maße gefährdet.
Dummes Zeug, tönt es zwar von links. In der sozialdemokratischen Berner Tagwacht wird der Arbeiterschaft gleichwohl noch einmal zünftig ins Gewissen geredet.
Lasst euch nicht irre machen durch das Geschrei, das Volk finde die echten Bundesräte nicht. Viele finden etwas Rechtes, eher als wenige. Ein mittelmäßiger Kopf, ein Streber, der seine Spuren nur mit Parteitreiberei verdient hat, wird niemals der Auserwählte des Volkes sein.
Was in den Zeitungsspalten noch laut und kämpferisch tönt, vermag jedoch das Volk weder zu elektrisieren noch richtig zu mobilisieren, betont Historiker Altermatt.
Es gab natürlich einen Abstimmungskampf, das ist klar. Aber ich glaube, in der Rückschau gesehen kann man sagen, es war keine große Volksbewegung. Die Frage drehte sich mehr um den Proporz als um die Volkswahl des Bundesrates.
Die Doppelinitiative wird schließlich deutlich abgelehnt. Immerhin sagen ein paar Stände ja. Den Abstimmungsausgang kommentiert die Neue Zürcher Zeitung mit unverhohlener Freude.
Mit einer Wucht, die man nicht vorauszusehen wagte, hat die freisinnige Schweiz den Ansturm der vereinigten Oppositionsparteien zurückgeschlagen und es wird fortan mit der geschicktesten Zahlengruppierung nicht mehr möglich sein, die Behauptung aufrechtzuerhalten, dass die freisinnige Partei nicht die Mehrheit des Schweizer Volkes repräsentiere.
Die Freude der freisinnigen Schweiz dauert freilich nicht einmal mehr 20 Jahre. Denn
der Proporz ist dann nochmals zur Abstimmung gekommen, nochmals verworfen worden und ist dann 1917 in einer neuen Initiative, nicht verbunden mit der Volkswahl des Bundesrates, durchgekommen. Ergebnis 1919, radikaler Zusammenbruch des Freisinns mit seiner Mehrheit im Parlament.
Und im Bundesrat bröckelt die freisinnige Dominanz ebenfalls. 1919, die katholisch-konservativen, die nachmalige CVP, erhalten ihren zweiten Bundesratssitz. 10 Jahre später folgt der erste Bundesrat der BGB, der späteren SVP. Nur die Sozialdemokraten, durch den Proporz im Parlament zwar erstarkt, müssen weiterhin draußen bleiben.
Die Sozialdemokraten versuchen, seit 1929 immer in den Bundesrat reinzukommen. Sie machen auch Zugeständnisse, indem sie den klassenkämpferischen Aura, die sie hatten, ablegten.
Es nützt nichts. Der Bürgerblock will die Roten partout nicht in der Regierung. Dann, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wieder eine Nichtwahl eines ausgewiesenen SP-Bundesratskandidaten.
Und das hat dann den Anstoß gegeben, dass die Sozialdemokraten diesmal ganz klar sagten, jetzt versuchen wir es über den Weg der Volkswahl des Bundesrates.
Abstimmungstermin für die Volksinitiative der Genossenpartei, 25. Januar 1942. Der bürgerliche Berner Bund warnt eindringlich.
Ein gefährlicher Umwälzungsversuch.
Die linke Berner Tagwacht schießt zurück.
Die Volkswahl des Bundesrates ändert nicht das Schweizer Haus. Sie bringt nur die einzelnen Bewohner in bessere Verbindung miteinander. Die Sorgen der Leute im Parterre und in den Kellerlokalen werden oben in der Belletage besser zu Gehör gebracht. Und das ist notwendig.
Der Bund warnt weiter.
Die Volkswahl wäre eine Entfesselung des Unkontrollierbaren und Unverantwortlichen. Ein Freipass für Demagogen und Geldmächte. Sie kann unsere Demokratie zu Schanden reiten.
Und die Tagwacht kontert lakonisch.
Es gibt nun einmal Politiker, denen sich die Haare sträuben und die Zähne klappern, wenn sie nur das Wort Sozialdemokrat hören.
Im Gegensatz zur Volkswahlabstimmung im Jahre 1900 hat die SP jetzt keine Verbündeten mehr. Keine Unterstützung von den katholisch-konservativen.
Die sind natürlich jetzt mittlerweile in der Regierung. Ja, sie regieren mit und nun sind sie dagegen.
Der sozialdemokratische Alleingang führt letztlich in eine gewaltige Abstimmungsniederlage. 2/3 des Stimmvolks sagen Nein, alle Stände lehnen ab. Für den Zürcher Tagesanzeiger ist klar,
es liegt auf der Hand, dass damit das Volkswahlpostulat für lange Zeit in die Versenkung verschwinden wird.
Und die linke Seeländer Volksstimme meint bitter:
Im Lager der großbürgerlichen Kulissenschieber herrscht eitel Freude.
Urs Altermatt, der Herausgeber des bekannten biografischen Bundesratslexikons, relativiert.
Ja, man muss sehen, 1942, da ist es nicht das Hauptanliegen der Schweizer, das mit einer Volkswahl den Bundesrat bestellt oder durch wie bisher. Man hat wirklich andere Sorgen.
Und bereits 1943 hat auch die SP ihren ersten Bundesrat ohne Volkswahl. Aber die Geschichte mit der Volkswahl geht weiter. Die Basler Nationalzeitung hat es bereits am 26. Januar 1942 prophezeit.
Eine Idee, die so alt ist wie unser Bundesstaat selbst, wird nicht an einem Tag erledigt. Sie wird lebendig bleiben.
Volkswahl des Bundesrates zum dritten. Und wieder fühlt sich eine Partei in der Regierung nicht genügend vertreten. Nach der Linken ist es jetzt die Rechte, die SVP. Abstimmungstermin 9. Juni 2013.
Inlandredaktor Peter Maurer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig. Für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.